Ich weiß, dass wir zu lang sind, aber ich glaube, es wird auch deutlich, wie sich Beitrag an Beitrag fügt. Ich will deswegen gar kein Aufhebens machen, Peter Tinnemanns bitten, jetzt zu sprechen. Er ist ein sozial und politisch engagierter Mediziner, spezialisiert auf den Bereich der International Public Health. Er arbeitet heute als Wissenschaftler am Institut für Sozialmedizin an der Berliner Charité. Von 1997 bis 2003 war er Leiter der Programmabteilung der Ärzte ohne Grenzen MSF in Berlin. Und auf dort gemachte Erfahrungen bezieht sich seine strategische Reflexion, die sich beihergesagt auch auf die politische Bedeutung einer besonderen Moralität bezieht, nämlich auf die politische Moralität des Hippokratischen Eides. Das dürfte einigen hier im Raum vertraut sein.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Organisatoren. Ich weiß, wie jung man sich fühlt, wenn man 40 Jahre alt wird. Ich hoffe, es geht weiter so in den nächsten Jahren, mit einem ähnlichen Enthusiasmus und gleichen Themen in den nächsten 40 Jahre sicherlich. Nun, bevor ich Sie, wir haben ja schon eine Reise gemacht über Lateinamerika, Westafrika, und ich möchte Ihnen ein paar Gedanken vortragen von Erfahrungen aus Südafrika zum Thema Solidarität mit HIV-Erkrankten. Aber vorher möchte ich Sie noch kurz auf einen kleinen Ausflug auf die Philippinen mitnehmen. Wenn man aus Berlin kommt, in den Süden von Deutschland, liest man natürlich auf der einen Seite die lokalen Blätter, aber man liest natürlich auch die Zeitungen, die im Süden Deutschland verbreitet werden. Und da ist mir heute Morgen, als ich hier rübergelaufen bin, aufgefallen, die Überschrift ganz oben drüber in grün. Am Anfang ist der Reis: Forschen gegen die Hungerkrise. Ja. Ich als jetzt Charité-Mitarbeiter an der Universität in Berlin, Forschen gegen die Hungerkrise, habe ich gedacht, Forscher bist du auch, hat mich sofort interessiert, habe das durchgelesen. Und da ist mir aufgefallen, da wollte ich Ihnen vielleicht so zwei, drei Sachen darstellen, werde auch mal kurz zitieren, was dort eigentlich geschrieben wurde. Ganz am Ende, der Artikel endet mit einem Satz: Und so hoffen sie auf den Philippinen auf eine neue grüne Revolution, eine Neuauflage der letzten, einmal mehr angetrieben von den Avantgardisten im Reisinstitut von Los Baños, von Reisdoktoren und von den Züchtern. Spannendes Thema, habe ich gedacht. Ich meine, wir haben ja auch heute Morgen von Vandana Shiva gehört, was eigentlich die grüne Revolution so mit sich bringt und welche Weichen im Moment gestellt wird. Thomas Gebauer hat angesprochen, die grüne Revolution in Afrika wird finanziell unterstützt von der Gates Foundation, deren Policies gemacht werden von ehemaligen Monsanto-Mitarbeitern, die mittlerweile in den Hauptquartieren in Seattle sitzen. Spannend vielleicht auch für Sie zu wissen, Kofi Annan ist das Gesicht dieser grünen Revolution, den hat man also wiederbelebt, den ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, um diese grüne Revolution in Afrika voranzutreiben. Nun, Kofi Annan ist ja bekanntlicherweise ein guter Freund von Jeffrey Sachs, der Name wird vielleicht den einen oder anderen von Ihnen etwas sagen, einer der großen Ökonomen, der immer wieder rangezogen wird, wenn es eine Weltkrise irgendwo gibt. In seinen Anfangs, so eins seiner Meisterstücke, Anfang seiner 30er Jahre hat er damals die Ökonomie in Bolivien mit seinen Ideen. Er war damals Ökonom an der Harvard School, inspiriert von den Chicago Boys, die heute Morgen ja auch schon von Hanne erwähnt worden sind, angetrieben, neue marktwirtschaftliche, privatisierte Prinzipien einzuführen. Er hat dann Polen saniert und er hat im Weiteren ja auch dazu geführt, dass letztendlich in Russland die Oligarchen sich im Prinzip das Allgemeingut aneignen konnten und dort finanziert ihre Geschäfte machen können. Ökonomen erklären uns immer noch die Welt. Ich möchte wiederum auf den Artikel hier zurückkommen, wo geschrieben wird: Ökonomen dagegen sind der Ansicht, die Anbaufläche für Reis sei auf dem Archipel der Philippinen mit viel Bergland und hoher Bevölkerungsdichte einfach nicht zu groß. Ich meine, ist ja klar, oder? Wenn man nicht ausreichend Reis anbaut, dass man dann auch die Bevölkerung nicht ausreichend ernähren kann. Wofür brauchen wir Ökonomen? Ökonomen versuchen uns immer wieder zu erklären, worum es eigentlich geht. Kofi Annan und Jeffrey Sachs haben damals das Prinzip der Millennium Development Goals entworfen, einen Indikatoren-Schwerpunkt, um zu gucken, in welche Richtung, wohin wir uns eigentlich entwickeln. Jetzt richtig verstehe, sind Sie, du hast es gerade angedeutet, viele, die dem Hippokratischen Eid zumindest nacharbeiten, viele Mediziner. Sie wissen als Mediziner wahrscheinlich, und Vandana Shiva hat es heute Morgen auch angedeutet, wenn Menschen nicht ausreichend zu essen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie krank werden, groß. Wenn Menschen in Armut leben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie häufiger erkranken und damit aber auch für ihre Erkrankung bezahlen müssen, ziemlich groß. Wir wissen, dass arme Menschen länger krank bleiben. Wir wissen, dass wenn Menschen krank sind, die Produktivität sinkt und die Produktivität reduziert ist in solchen Gesellschaften. Nun, was ganz spannend ist, augenblicklich, das Paradigma der Ökonomen dieser Welt scheint sich zu wandeln. Wenn man früher davon ausgegangen ist, dass man erst eine Gesellschaft entwickeln muss, dass man erst Geschäfte machen muss, dass das Business so richtig gut laufen muss, um danach die Armen dahin zu bringen, dass sie auch sie daran teilnehmen können, sind heute Ökonomen wie Jeffrey Sachs und andere eigentlich der Meinung, dass man erstmal dafür sorgen muss, dass Leute gesund werden müssen, bevor sie überhaupt daran teilnehmen können, an gesellschaftlicher Entwicklung. Ich hoffe, wir kommen heute Nachmittag in dem Workshop noch etwas mehr darauf zu sprechen und werden die Diskussion dazu etwas zu vertiefen. Was allerdings spannend ist, und jetzt möchte ich gerne den Schritt nach Südafrika schaffen. In Südafrika haben wir gesehen, Mitte der 90er Jahre, HIV breitete sich aus, rasant schnell. Große Firmen, selbst Volkswagen, Bosch, haben festgestellt, dass sie zum Teil ihre Mitarbeiter so schnell verloren haben, dass sie kaum noch nachkamen, neue Mitarbeiter anzulernen. Man hat sich ökonomische Überlegungen gemacht, wie kann es eigentlich hier weitergehen, und kam eigentlich dazu, und da hat unter anderem auch die deutsche GDZ dazu beigetragen, dass man im Prinzip sich Gedanken dazu gemacht hat, wäre es nicht kosteffektiver, wäre es nicht preiswerter, Menschen zu behandeln mit antiretroviraler Behandlung, anstatt immer wieder neue auszubilden. Also auch hier im Prinzip eine ökonomische Überlegung, die dazu beigetragen hat, überhaupt erstmal ein Denken in Gang zu setzen. Auf der anderen Seite, parallel dazu, müssen sich zurückversetzen, 10, 15 Jahre, HIV war am Anfang nicht behandelbar. Ich selber erinnere mich noch an Zeiten, wo ich in Haiti in einem Kinderkrankenhaus gearbeitet habe, wo wir einfach ein Drittel unserer Kinder haben sterben sehen. Wir hatten keine Medikamente. Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre war es möglich, mit antiretroviralen Behandlungen Menschen am Leben zu erhalten. Nur die Frage war, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Ganz klar waren drei große Paradigmen, die diskutiert wurden in vielen Organisationen damals. Zum einen, die Medikation, die Verabreichung von antiretroviralen Therapeutika zur Behandlung von den Menschen, die HIV infiziert waren, war sehr, sehr kompliziert. Es waren unterschiedliche Medikamente, die mussten zu verschiedenen Zeiten am Tag eingenommen werden. Zum Teil mussten die eingenommen werden mit entsprechenden Nahrungsmitteln, fetthaltigen oder gerade nicht fetthaltigen, um überhaupt einigermaßen anschlagen zu können, damit sie ihre Wirkung entfalten konnten. Wie sollte man das machen in einem Kontext, wo viele arme Menschen leben, wo sie eigentlich kaum jemanden hatten, der eine Uhr lesen konnte, oder im Prinzip, wie wollten sie das erklären, eine so komplizierte Therapie durchzuführen? Und das natürlich nicht nur vielleicht wie die Zeitdauer einer Antibiotika-Behandlung, sondern für den Rest des Lebens. Und damit waren wir beim zweiten Punkt angekommen, der Rest des Lebens. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Medikation und Sie sind eine Organisation und sagen, wir fangen aber jetzt mal an zu behandeln. Ja, wie lange denn eigentlich? Wie lange wollen wir das denn machen? Können wir mit dieser Therapie anfangen, wenn wir eigentlich gar nicht wissen, wie lange wir das durchhalten können? Wir haben dieses Paradigma, das war auch ein bisschen angesprochen worden, Nothilfe, Entwicklungshilfe, gesellschaftliche Entwicklung, Menschen brauchen Geld, um überhaupt so eine Therapie finanzieren zu können. Und damit waren wir beim dritten Punkt, Geld. Die Therapien kosteten damals sehr, sehr viel Geld. Im Schnitt waren es rund 30.000 US-Dollar pro Jahr. Nun, wenn Sie in einem Gesundheitssystem leben, wo pro Jahr für Sie vielleicht ein Dollar ausgegeben wird, dann waren natürlich 30.000 US-Dollar für die Behandlung einer einzigen Erkrankung. Und Sie hatten ja damit noch nicht die opportunistischen Infektionen, die assoziierten Infektionen, wie beispielsweise Tuberkulose oder Ähnliches behandelt. Reine Behandlung der HIV-Erkrankung mit antiretroviralen Behandlung. Komplett außerhalb jedweder Möglichkeit, das überhaupt einigermaßen finanzieren zu können. In dieser Situation gab es auf der einen Seite die Überlegungen von Geschäftsunternehmen, wir müssen was machen, uns ist das hier zu teuer, dass wir die ganze Zeit die ganzen Patienten, oder wir können nicht mehr so viele neue Leute ranbilden, ja, und wir können nicht mehr Geschäft machen. Also diese Theorien, diese Überlegungen gab es. Und auf der anderen Seite gab es aber auch Verbindungen zwischen Menschen im Süden, Menschen in Südafrika, die Kontakte hatten und mit AIDS-Aktivisten im Norden. Und natürlich müssen Sie sich darüber im Klaren sein, Südafrika ist nicht vom Ende der Welt. Man hat dort Fernsehen, man weiß, was abgeht. Und Menschen haben sich angefangen zu fragen, warum habt ihr dort im Norden diese antiretroviralen Medikamente und wir nicht? Eine absolut legitime Frage. Und zu dem Zeitpunkt, ich erinnere mich dann an die Diskussion innerhalb von Ärzte ohne Grenzen, die Organisation hat damals den Friedensnobelpreis bekommen und man fragte sich, was sollte eigentlich mit dem Geld angefangen werden? Und es wurde innerhalb von Monaten eigentlich dann entschieden, das Geld in eine Kampagne zu investieren, zusammen, die man durchführte, zusammen mit vielen anderen Organisationen, um im Prinzip daran zu arbeiten, die Preise für antiretrovirale Medikamente zu senken. Man ging also sozusagen in direkte Opposition zur Big Pharma, die damit Geschäfte machten, und versuchte, die Preise für antiretrovirale Medikamente niedriger zu bekommen, damit man das überhaupt finanzieren konnte. Ja. Was man dann auch schaffte, und da waren dann einige Kollegen von unterschiedlichen Organisationen, die gesagt haben, wir können jetzt hier nicht mehr warten. Versetzen Sie sich mal in so eine Situation rein, ja, wenn Sie vor Ort sind und die Hälfte Ihrer Mitarbeiter oder vielleicht 10-20% sind positiv und die kommen dann auch nicht mehr zur Arbeit und sterben auch langsam. Ich selber war letzte Woche in Vietnam, wo wir ein Projekt besucht haben, wo HIV-infizierte Patienten behandelt werden sollen in der Zukunft. Ich habe schon lange nicht mehr so viele Patienten im AIDS-Vollbild gesehen. Antiretrovirale Behandlung ist dort noch nicht einfach zu bekommen und es war einfach der Hammer zu sehen und ich habe mich zurückerinnert an diese Zeiten, Mitte, Ende der 90er Jahre, wo man einfach damals die Patienten hat sterben sehen. In Deutschland nicht mehr ganz so viel, aber ganz bestimmt noch in einem unglaublichen Maß in Afrika. Insofern haben damals Kollegen von verschiedenen Hilfsorganisationen aus Brasilien, wo schon preiswertige antiretrovirale Medikamente erhältlich waren, die illegal geschmuggelt, importiert nach Südafrika und haben einfach angefangen, Patienten zu behandeln. Weil sie sich verpflichtet gefühlt haben als Ärzte gegenüber ihren Patienten, es muss was getan werden. Und wir können nicht mehr warten, bis irgendwann mal jemand beginnt, diese Medikamente zu bringen. Und damit hat man einen Schritt gemacht, der natürlich unglaublich war für das, was sie verändert haben im Leben dieser Patienten. Und das, denke ich, wird man nicht mehr rückgängig machen können in vielen afrikanischen Ländern. Wenn Sie die Patienten gesehen haben, damals, sie kamen als Skelette in die Behandlungszentren, die waren fertig, die waren am Ende, die haben mit ihrem Leben zum größten Teil abgeschlossen gehabt und haben unglaublich gut angesprochen auf die Therapie zum einen und haben die genommen, weil sie wussten, das ist der letzte Strohhalm, so perfekt, wie man das zum Teil überhaupt nicht mehr kannte aus Nordeuropa oder aus Europa und aus Nordamerika. Afrikanische Patienten haben zum Teil die Medikamente, die antiretrovirale Behandlung besser bei sich selber durchgeführt, als die Ärzte das kannten in den Ländern im Norden. Jetzt nehmen Sie mal so einem Patienten das Medikament wieder weg. Weil Sie sagen, na, ich kann es mir nicht mehr leisten als Organisation oder der Staat kann es sich nicht mehr leisten. Da setzen Sie natürlich einen Mechanismus in Gang, wo Sie auch nicht mehr zurückkommen. Was ich denke, was sehr gut ist, was absolut wichtig ist und was dazu geführt hat, dass sich viele Kampagnen, lokale Kampagnen, Aktivisten vor Ort noch weiter zusammengeschlossen haben und immer mehr Druck gemacht haben auf die Regierung, zusammen mit Partnern aus dem Norden, mit NGOs, Vertretern der Zivilgesellschaft. Ich denke, dieses Modell, was man durchexerziert hat, was sich entwickelt hat, was letztendlich in einer Art und Weise natürlich gewachsen ist aus der Einführung von antiretroviraler Behandlung in afrikanischen Ländern, das könnte als Modell dienen für verschiedene andere Solidaritätskonzepte in anderen Bereichen. Man müsste das wahrscheinlich noch etwas genauer analysieren und mal untersuchen, wie wäre das übertragbar auf andere Konzepte. Was sicherlich spannend ist, was ich glaube, was auch ein Ergebnis ist dieser ganzen Bewegung, die dort damals in Gang gesetzt worden sind. Der globale Fonds für AIDS, Tuberkulose und Malaria ist letztendlich die erste internationale Organisation, die unter anderem auch von Jeffrey Sachs und Kofi Annan sehr gepusht wurde, aber auch von vielen, vielen Nichtregierungsorganisationen und Repräsentanten der Zivilgesellschaft, ist die erste internationale Organisation meiner Kenntnis nach, die auf der Ebene der Entscheidungsebene sehr, sehr gut repräsentiert ist durch die Zivilgesellschaft. Eine der ersten Organisationen, wo wirklich Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft da involviert sind, Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.